24. Dezember 1914. Soldaten an der Front in Flandern, Belgien, mitten im Ersten Weltkrieg, legen die Waffen nieder und feiern gemeinsam Weihnachten. Anders als erhofft, zittern vor Kälte, mit hungrigen Mägen verschanzt in Schützengräben und mit vielen Gedanken und der Sehnsucht im Herzen an die Liebsten, die zu Hause unterm Tannenbaum auf sie warten. Noch 4 Monate zuvor waren sie alle euphorisch und furchtlos in den Krieg gezogen. Und bis zu diesem heiligen Abend waren bereits 160.000 Briten und 300.000 Deutsche ums Leben gekommen. In einem Stellungskrieg erstarrten nun die beiden gegnerischen Parteien am 24.12.1914. Rund 50 Meter voneinander entfernt saßen sie nun abgeschottet in ihren Schützengräben. Nichts ging mehr voran, nichts mehr zurück. Bis plötzlich der Mut eines Einzelnen einen Funken Hoffnung und der Sehnsucht nach Frieden alles veränderte. Mit erhobenen Händen und einem kleinen Licht in der Hand stieg einer der Soldaten aus dem Graben und wünschte den Männern auf der gegenüberliegenden Seite fröhliche Weihnachten. Das war der Anstoß, dass auch die Gefangenen, die Gegner auf der anderen Seite ihre Waffen niederlegten, aus der Deckung kamen. Ein Moment, der mir bis heute den Atem stocken lässt. Denn wer hätte gedacht, dass so etwas in einem erbitterten Krieg überhaupt möglich ist? Dass ein, wenn auch kurzzeitiger Frieden in einem Kriegsschauplatz möglich ist. Die Männer reichten einander die Hände und versuchten trotz der Sprachbarriere sich zu verständigen. Sie zeigten sich Fotos von den Familien, manche spielten Fußball oder Karten, lachten miteinander. Und zum Abschluss sangen sie gemeinsam ein Lied. Würdest du das kurz anspielen? Stille Nacht. Ein Lied, das in über 100 Sprachen wahrscheinlich noch weit mehr übersetzt wurde und somit über Grenzen hinweg Menschen mit dem Christuskind verbinden kann und ein Zeichen ist der Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit. Wahrscheinlich eines der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt, das wir haben. Und rund 100 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg entstand es in einem Ausläufer eines anderen Krieges, in dem Napoleon halb Europa unterdrückt hatte, in dem auch viele Menschen starben, entweder im Krieg selbst oder an den Auswirkungen des Krieges durch Hunger oder Krankheiten. Auch die Ernten fielen sehr schlecht aus im Jahre 1816. Bäcker streckten ihr Mehl mit Sägespänen, um wenigstens ein bisschen Brot backen zu können. Es herrschte bittere Armut und die meisten Neugeborenen überlebten nicht einmal die ersten Tage. In diese Situation hinein wurde das gerade angespielte Lied verfasst, in einer tragischen Zeit, von Josef Franz Mohr in Oberndorf in Österreich. Ein Friedensgebet eigentlich zunächst einmal, um Hoffnung und Zuversicht zu schenken den Menschen in dieser doch tragischen Zeit. Dieses Liederbuch, das wir haben, da ist es unter der Nummer 221 zu finden. Aber vorher war es in den Liederbüchern, in den roten, nicht drin. Es wurde erst später wieder aufgenommen. Franz Mohr, ein Hilfspfarrer in einer katholischen Gemeinde, hat den Text gedichtet und ein Organist, ein Lehrer, Franz Xaver Gruber, hat die Melodie dazu komponiert. Und es gibt eine nette Geschichte dazu, die auch noch immer wieder ausgeschmückt wurde. An Heiligabend, so sagt es die Legende, die wahrscheinlich gar nicht wahr ist, hat der Pfarrer sich mit dem Organisten kurz vor dem Gottesdienst getroffen und bemerkt, dass die Orgel nicht funktionierte. Eine hungrige Maus soll den Blasebalg angefressen haben. Und beide saßen nun da und waren natürlich in heller Aufregung, weil sie ja den Gottesdienst ohne diese Orgel nicht durchführen konnten. Und so sollte sich dann der gute Herr Gruber hingesetzt haben und zu diesem Text, den der Pfarrer schon vor langer Zeit verfasst hatte, eine Melodie geschrieben haben, auf der er sich auf der Gitarre begleiten konnte. Wahrscheinlich stimmt vieles davon nicht, sondern wahrscheinlich war es schon auf lange Sicht hin von dem Pfarrer, dem Lehrer gegeben worden, dass er doch ein Lied aus seinem Text machen sollte. Aber der Hintergrund, dass das Lied Hoffnung schenken sollte, der ist unbenommen. Und am Heiligen Abend 1818 wurde dieses Lied von diesen beiden Herren zum ersten Mal öffentlich vorgetragen und von der Gemeinde auch, das ist überliefert, begeistert aufgenommen. Tiroler Handelsleute, die dabei waren, haben das Lied dann auch in andere Gegenden mitgenommen und es dort bekannt gemacht. Und so begann eine Bewegung der stillen und heiligen Nacht, die in alle Welt hinausging. Aber zurück zu den ersten Menschen, die dabei waren, die das gehört haben, hinter denen eine schwere Zeit lag, der Krieg, der Spuren hinterlassen hatte, der Existenzen zerstört hatte oder zumindest die Grundlagen doch sehr schwierig gemacht hatte. Für diese Menschen dichteten und komponierten diese beiden Männer dieses Lied, um sie aufzurichten, um sie zu bewegen, aber eben nicht nur das Gefühl anzusprechen, sondern sie wollten ihnen mit einfachen Mitteln die biblische Botschaft rüberbringen. Sie sollten von der biblischen Wahrheit etwas mitnehmen. Wer weiß denn, wie viele Strophen von Stille Nacht es gibt? Oder wie viel kennt ihr, sagen wir es mal so? Drei? Ja, drei sind in unserem Liederbuch abgedruckt. Leider, muss man sagen, ist es einem Herrn Johann Heinrich Wichern zu verdanken, dass aus den ursprünglich 6 Strophen auf 3 gekürzt wurde, weil dieses Lied in einem Kinderliederbuch für Waisen übernommen wurde und ihm war es einfach zu lang. Und somit kürzte er kurzerhand aus dem Lied 3 Strophen raus, die wir bis heute singen. Aber ich finde die anderen Strophen auch so bemerkenswert, dass ich gerne mal mit euch das gesamte Lied durchgehen möchte. Und wer nachher möchte, kann sich auch gerne ein Blatt mit allen Strophen vielleicht für den Heiligen Abend zum Zuhause-Singen mitnehmen. Die ersten beiden sind bekannt. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das Traute, im Originaltext heilige Paar, also da waren sie noch nicht hochheilig, sondern nur heilig. Holder Knabe im lockigen Haar, schlafe in himmlischer Ruh, schlafe in himmlischer Ruh. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da schlägt uns die rettende Stund, Jesus in deiner Geburt. In diesen ersten Zeilen der beiden Strophen, die uns ja bekannt sind, spiegelt sich eben nicht nur der Zauber dieser außergewöhnlichen Atmosphäre der Weihnachtsnacht, sondern es bezieht auch ein biblisches Lob mit auf, das uns eher unbekannt ist, weil es aus den Apokryphen übernommen worden ist, aus dem Buch der Weisheit. Da steht nämlich in Weisheit 18, alles war still und ruhte und es, als es eben Mitternacht war, fuhr dein mächtiges Wort vom Himmel herab, vom königlichen Thron. Das war der Ausgangspunkt für dieses Lied. Und natürlich sind die folgenden Zeilen für uns heute schon fast, ja, lieblich, vielleicht manchmal auch schon ein bisschen zu schön gemalt, aber eine poetische Sprache Anfang des 19. Jahrhunderts eben nicht ungewöhnlich. Das traute Paar, das für Herrn Mohr eben das Vertrauen ausdrücken sollte zwischen Josef und Maria, diesen beiden Verliebten. Sie sind ja für ihn die Ersten, die dieses Wunder erleben. Und die anderen Menschen nehmen noch nichts wahr, denn sie schlafen. Der holde Knabe, also der Sohn Gottes, in dem die Gnade des Vaters sichtbar wird, und beim lockigen Haar kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass er in seiner Kirche saß und hochgeguckt hat und die Bilder an der Decke gesehen hat. Und so wurden damals eben Jesus Bilder gemalt mit lockigem Haar. Nichts Ungewöhnliches. Die zweite Strophe bringt entscheidend zum Ausdruck, dass Gottes Liebe uns in seinem Sohn begegnet. Was Jesus ja später mit Worten bekräftigt hat. Er hat uns die Liebe Gottes nahegebracht. Durch das, was er gesagt hat, durch sein Wesen, seinen Charakter, seine Güte, kam Jesus uns als Menschen nahe. Kommen wir zu zwei Strophen, die leider nicht im Gesangbuch abgedruckt sind. Stille Nacht, heilige Nacht, die der Welt Heil gebracht. Aus des Himmels goldenen Höhen und der Gnadenfülle lässt sehen. Jesum in Menschengestalt, Jesum in Menschengestalt. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss. Jesus, die Völker der Welt. Jesus, die Völker der Welt. Bei der dritten Strophe ist der Pfarrer Mohr auf das Johannesevangelium eingestiegen und wollte auch das weitergeben, was dort von Jesus berichtet wird. Das ist ja ganz anders beschrieben als das, was wir in den anderen Evangelien finden. Da wird das Weihnachtswunder eben auf die Art von Johannes beschrieben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1. So gibt der Evangelist die Weihnachtsbotschaft weiter. Und des Himmels Höhen, auch da wird man wieder denken können, dass der Pfarrer Mohr in der Kirche saß und sich nach oben den Blick hat schweifen lassen und gesehen hat, die Ikonen, die gemalt waren, des Himmels Höhen, wahrscheinlich mit viel Gold, und dort diesen Text geschrieben hat. Doch in seinem Sohn kommt Gott für ihn aus diesem Himmel auf die Erde und begegnet uns in Menschengestalt. Das ist es, was er zum Ausdruck bringen möchte. Und mit der vierten Strophe wird es noch deutlicher, was Gottes Liebe tun will. Nämlich nicht nur dem Einzelnen Freude und Gnade zu schenken. Jesus begegnet nicht nur mir als Bruder, sondern er umarmt, wie es hier beschrieben ist, als Bruder die ganze Welt, alle Völker der Welt. Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. So beschreibt es der Epheserbrief. Jesus hat Menschen zusammengebracht und immer wieder Grenzen überwunden. Das ist das, was auch Herr Mohr weitergeben wollte. Damals werden die Menschen dabei an ihre eigenen Erfahrungen aus dem Krieg gedacht haben, aus den Eroberungskriegen und den anschließenden Befreiungskriegen. Dass es aber ein Friedensangebot gibt, das bis heute gilt. Gerade am Heiligen Abend wird das ja, dieser harte Gegensatz, oftmals so bewusst, dass unsere Welt eben immer noch von bitteren Konflikten, von Terror und von Krieg bedroht ist und wir versuchen, in Ruhe und Frieden in der Adventszeit und dann am Heiligen Abend etwas davon zu finden, was andere eben nicht haben. Was aber möglich wäre, und das soll die Zusage dieses Liedes ja sein, die Zusage Gottes, Friede auf Erden, bleibt gültig und erinnert uns an unseren Auftrag, eben Grenzen zu überwinden, zum anderen hin, Wege des Friedens zu suchen, im persönlichen Bereich wie auch auf der politischen Ebene. In der fünften Strophe wird auf eine biblische Erzählung Bezug genommen. Die lautet: Stille Nacht, heilige Nacht, lange uns schon bedacht. Als der Herr vom Grimme befreit, in der Väter urgrauer Zeit aller Welt Schonung verhieß. Aller Welt Schonung verhieß. Nach der Sintflut, so sagt es das Alte Testament, hat Gott versprochen, die Erde nicht mehr zu vernichten. Diese Verheißung vor langer Zeit ist durch Jesus eben neu und umfassender aufgenommen worden. Gott will die Welt nicht nur schonen, sondern retten. Und deswegen kommt dann auch die Steigerung in der letzten Strophe, die wir wieder kennen: Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut bei Ferne und Nah, Jesus der Retter ist da. Jesus der Retter ist da. Was die Hirten auf dem Feld als Erste erfahren haben, wird nun in aller Welt ausgebreitet und bekannt gemacht. Jesus der Retter ist da. Nicht mehr nur Schonung, sondern Rettung. Und ich glaube, dass, jedenfalls ist es bei mir so, dass rund 200 Jahre nach Entstehung dieses Liedes die Sehnsucht bei vielen immer noch da ist, nach einem Friedensstifter, einer, der wirklich Frieden bringen kann. Weihnachten ist ja die große Einladung, eben in diese stille Nacht einzutauchen und auch untereinander Frieden zu stiften, in unserem Bereich des Möglichen, aber auch eben durch das Gebet für andere um Frieden zu bitten, damit wir selbst zu Friedensstiftern werden. Wie hat sich wohl der Soldat gefühlt, der als Erster aus dem Schützengraben aufgestanden ist? Mit was musste er rechnen? Wäre es nicht genauso gut möglich gewesen, dass alle anderen auf der Seite ihre Gewehre gezückt hätten und auf ihn geschossen hätten? Hat er an den Menschen geglaubt, die dort drüben lagen, die genauso frustriert, hungrig, verletzlich und frierend waren wie er? Hatten sie nicht alle dieselben Wünsche und Sehnsüchte an dieses Weihnachtsfest, aber auch an das eigene Leben? Ich glaube, gerade dieses Bild dieses Soldaten, der aus dem Schützengraben mit erhobenen Händen aufstellt, lässt sich wunderbar auf Weihnachten und auf Gott übertragen. Dass Gott nämlich an Weihnachten mit erhobenen Händen zu uns kommt, dass er das Schlachtfeld überwindet, in unseren Schützengraben kommt und er sich nichts mehr wünscht, als Gemeinschaft mit uns zu haben, was ja das eigentliche Weihnachtswunder ist. Und ich glaube, dass dieses Weihnachtswunder, das die Soldaten damals erlebt haben, genauso heute auch noch möglich ist und wäre. Denn wer das Kind in der Krippe ansieht, der sieht direkt in Gottes Herz. Und dann schaut auch das Kind zurück, uns ins Gesicht und sagt: auch für dich bin ich hier. Egal was war, egal woher du kommst, ob du fromm warst oder ganz fern von allem Glauben, auch für dich. Du bist angenommen, geliebt, getragen. Und das Kind wartet dann auf nichts anderes als auf ein Ja, danke, ich nehme das an. Denn dann passiert wirklich stille Nacht, heilige Nacht. Dann passiert wirklich eine Veränderung, die unser Leben verändern kann. Dann können wir das Weihnachtswunder auch ganz persönlich erleben. Wenn wir das Kind in der Krippe anschauen, es uns zurück anschaut und auf diesen Blick antworten. Amen.